Ja, vielen Dank, Ralf. Du hast schon erwähnt, um was es in dieser Predigt gehen soll. Psalm 24 ist ein Adventspsalm, wenn man so möchte. War tatsächlich so die Vorlage, die innere Vorlage für Georg Weisel, als er dieses berühmte Adventslied geschrieben hat, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und wir wollen diesen Psalm miteinander lesen und uns ein paar Gedanken darüber machen. Ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht, dein Antlitz, Gott Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Es ist der König der Ehre. Vielleicht können wir auf die erste Seite zurückblättern und dann einfach stehen lassen. So wie das Lied von Georg Weisel, macht hoch die Tür, einen Entstehungsgrund hat oder einen bestimmten historischen Ort, wo es geboren wurde. So hat jedes andere Lied und alles, was wir schreiben und natürlich auch das, was in der Bibel steht, irgendwo einen historischen Ort oder einen Grund, warum das geschrieben wurde. Nicht immer wissen wir das. Aber manchmal können wir Anhaltspunkte finden. Manchmal steht ja auch in den Psalmen so ein Hinweis, wann und wo das berichtet wurde, gedichtet wurde und warum dieser Psalm entstanden ist. Gibt es im ersten Vers manchmal so einen Hinweis. Bei diesem Psalm haben wir jetzt keinen Hinweis darauf, warum dieser Psalm entstanden ist, in welche Situation er hineinspricht, was der David da im Kopf hatte, in welcher Situation er gerade war und warum er gerade diesen Psalm so gebetet und gedichtet und dieses Lied so geschrieben hat. Ich könnte mir aber eine bestimmte Situation denken aus dem Leben Davids, wo dieser Psalm sehr gut hineinpasst. Eine Situation des Advents, wo, wenn wir diese Geschichte als Hintergrund lesen und hören, wir plötzlich merken, das könnte passen. Da könnte eine gewisse Situation im Hintergrund stehen, woraufhin dieser Psalm dann gedichtet wurde oder in diese Situation der Psalm dann ganz besonders hineinspricht. Es geht ja in diesem Psalm irgendwie um ein Heiligtum, um den heiligen Berg. Vers 3, wer darf auf des Herrn Berg gehen, wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Offensichtlich geht es ja da irgendwie um das Heiligtum in Jerusalem. Es gab noch keinen Tempel, den Tempel hat ja erst der Salomo gebaut, aber David hat schon einmal so ein Heiligtum eingerichtet in Jerusalem. Nachdem er die Herrschaft über diese Stadt errungen hatte, seinen Palast dort gebaut hat, hat er gesagt, und hier soll auch der Ort sein, wo Gott angebetet wird. Es geht in diesem Psalm also um einen heiligen Berg, um ein Heiligtum. Und dann geht es irgendwie in diesem Psalm auch darum, dass Gott ankommt. Dass Gottes Ankunft gefeiert wird. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Ist es der Herr, stark und mächtig? Also irgendwie geht es darum, dass Gott vielleicht in dieses Heiligtum einzieht und dass Menschen ihm dort begegnen können. Und ich habe den Ralf Gisch gebeten, dass er uns diese Geschichte liest, die ihr gerade vorhin als Schriftlesung gehört habt, weil ich glaube, dass diese Geschichte sehr, sehr gut das zum Ausdruck bringt, was in diesem Psalm dann als Lied verdichtet wurde. Diese Geschichte von der Ankunft der Bundeslade in Jerusalem. Die Bundeslade, ganz kurz für euch zur Erinnerung, die Bundeslade war der Ort, der Gegenstand, der Gottes Gegenwart repräsentiert. Die Bundeslade war der Gegenstand, den die Priester schon während der Wüstenwanderung vor dem Volk hergetragen haben. Das war der Kasten, in dem die 10 Gebote drin lagen. Und die Bundeslade stand auch in diesem Zelt der Begegnung, das in der Wüste schon dabei war. Diese Bundeslade, das war sozusagen der verdichtete Ort, wo Gott gewohnt hat, wo Gott gegenwärtig war. Die Bundeslade stand im Heiligtum. Das war der Ort, wo Gottes Gegenwart verdichtet da war, repräsentiert war. Diese Bundeslade war, lange bevor der David König wurde, war die auf eine ganz komische Art und Weise verloren gegangen. Jedes Mal, wenn die Israeliten in den Krieg zogen, haben sie die Bundeslade vor sich hergetragen und haben gedacht, naja, wenn dieser Kasten dabei ist, dann kann uns nichts passieren. Dann ist ja Gott bei uns. Also so eine Art magisches Missverständnis. So, Gott verzweckt für unsere Absichten. Wir nehmen einfach Gott mit in den Krieg und dann werden wir einfach als die Sieger hervorgehen. Und das war so ungefähr 80 Jahre vielleicht, wir wissen es nicht ganz genau, bevor der David dann König wurde, hatten die Israeliten mal wieder Krieg mit den Philistern und haben die Bundeslade vor sich hergetragen. Und es endete das Ganze mit einem fürchterlichen Desaster. Die Israeliten wurden vernichtend geschlagen und die Bundeslade wurde erobert. Die wurde von den Philistern gekapert, mitgenommen. Es war also ein fürchterlicher Untergang sozusagen Israels. Und die Bundeslade war dann erstmal weg. Aber die Bundeslade hat irgendwie den Philistern kein Glück gebracht. Überall, wo die war, ging alles schief. Und dann haben die Philister gesagt, auf diesem komischen Gegenstand, da ist irgendwie ein Fluch, wir wollen die wieder loswerden. Und dann haben die irgendwie so auf den Wagen gesetzt und die Rinder losgeschickt und die sind dann irgendwie Richtung Israel gelaufen. Und kaum war der Wagen über der Grenze, dann wurde die Bundeslade da irgendwie abgeladen und da blieb sie. Viele Jahre, Jahrzehnte, blieb die einfach da. Und als der David jetzt das Heiligtum in Jerusalem gebaut hat, hat er gesagt, die Bundeslade muss her. Ist doch klar. Ein Heiligtum ohne Gott, ohne Gottes Gegenwart, das ist kein Heiligtum. Ich bin König, ich hole die Bundeslade nach Jerusalem. Das war seine Mission, das war die Geschichte, die wir gerade gehört haben von Ralf. Er zieht aus mit dem Volk. Viele tausend, so steht es da, die ziehen da alle an die Grenze und wollen die Bundeslade holen. Ja, mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Alles auf Empfang, wir holen die Bundeslade. Die Bundeslade, Gott kommt nach Jerusalem. Gott zieht nach Jerusalem ein. Advent, Gott kommt. Gott kommt in unsere Stadt. Gott kommt in sein Heiligtum. Und dann passiert ja dieser seltsame Zwischenfall. Ich weiß nicht, ob ihr das so vorhin so aufnehmen konntet. Da fangen die Rinder an zu straucheln. Und der Usa, der daneben hergeht, der meint, jetzt passiert gleich ein Unglück. Und er greift nach der Bundeslade, um die festzuhalten. Hat gut gemeint. Und das heißt dann, dass er dort starb. Schrecklich. Weil er nach der Bundeslade gegriffen hat. Das war streng verboten. Die Bundeslade durfte nur von den Priestern getragen werden. Ganz tragisch. Ich kann das jetzt auch nicht in allen Einzelheiten erklären oder aufhellen, was da drin steckt. Aber vielleicht so ein bisschen die Botschaft, Gott kann sich selber helfen. Gott ist für sich selber verantwortlich. Gott ist selber stark genug, um sich aus der Patsche zu helfen. Das müssen nicht wir machen. Wir sind nicht diejenigen, die Gott aus der Patsche helfen. Es bleibt ein Erschrecken über die Heiligkeit Gottes. Und vielleicht ist dieses Erschrecken ja auch das, was wir in Vers 3 hier sehen. Warum der David das dann so geschrieben hat. Ja, wer darf denn eigentlich dorthin gehen, wo Gott ist? Wer darf sich Gott nahen? Ist es nicht überhaupt vermessen? Ist es nicht brand- und lebensgefährlich, in die Gegenwart Gottes zu kommen? Das kann ja schief gehen. Er sagt es ja hier, wer darf auf des Herrn Berg gehen? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat? Ja, wenn wir diese Geschichte im Hintergrund haben, da könnten wir wirklich meinen, vielleicht ist das diese Geschichte mit dem Usa, der sich da vergriffen hat an der Bundeslade. Wer darf denn in Gottes Gegenwart kommen? Wer darf sich Gott nahen? Und dann sagt er, ja, wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Also ein eindrücklicher Adventspsalm und auch eine eindrückliche Adventsgeschichte mit dieser Bundeslade. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich die Verknüpfung ist. Möglich ist es. Es gibt auf jeden Fall einen guten Zusammenhalt, diese historische Geschichte und dieser Psalm. Und wir wollen jetzt einfach versuchen, so ein bisschen für unseren Advent, in dem wir heute sind, dritter Advent 2015, ein bisschen zu lernen und zu reflektieren, was hat das mit uns zu tun? Und was hat dieser Psalm und diese Geschichte möglicherweise mit dem Kommen Gottes in mein Leben, in unser Leben zu tun? Erster Punkt. Wie lange halten wir es eigentlich aus ohne Bundeslade? Wie lange halten wir das eigentlich aus, ohne mit Gott Gemeinschaft zu haben? Ich drück's mal so aus. Ich habe das vorhin so erzählt. Die Israeliten, die haben das Jahrzehnte lang ausgehalten. Die hat das gar nicht gejuckt. Das hat die gar nicht gestört, dass die Bundeslade nicht mehr da war. Die stand da irgendwo auf der Rumpelkammer am Rande Israels irgendwie und kein Mensch hat das wirklich groß gestört. Und wisst ihr, ich habe manchmal den Eindruck, wie lange halte ich das eigentlich aus, so in meinem Leben, ohne Gottes Gegenwart, ohne mich nach ihm auszustrecken, ohne mich nach ihm auszurichten, ohne ihm mein Herz zu öffnen. Funktioniert unser Leben nicht einfach auch so? Geht der Alltag nicht auch gerade so weiter ohne Gott? Das scheint ganz gut zu funktionieren. Und der David hat gemerkt, nein, das geht nicht. Eigentlich geht es nicht. König sein, eine Stadt regieren, ein Volk regieren, ohne Bundeslade, ohne die Gegenwart Gottes, das geht gar nicht. Gott muss da sein. Gott muss in dieser Stadt sein. Gott muss in meinem Leben sein. Gott, ich brauche Gott. Und wisst ihr, deshalb gibt's ja die Adventszeit, dass wir uns das wieder bewusst machen, dass wir Gott brauchen. Es scheint zwar alles so zu funktionieren, und wir haben manchmal diese Illusion, dass unser Leben auch ganz gut gelingt ohne ihn. Aber letztendlich ist es eine Täuschung. Und der erste Punkt, den ich uns da einfach zeigen möchte, mich eingenommen, ist, hey, ist es nicht wieder Zeit, die Bundeslade in dein Leben zu holen? Ist es nicht wieder Zeit, dein Herz zu öffnen? Ist es nicht wieder Zeit, dich auszustrecken nach Gott? Zu sagen, hey Gott, ohne dich will ich nicht und kann ich nicht und soll ich nicht und mag ich nicht. Ich brauche dich in meinem Leben. Erster Punkt, wie lange halten wir das eigentlich aus ohne Gott? Der zweite Punkt, das hat mich sehr beschäftigt, das mit diesem USA. Das, was da so schief ging, dieser schreckliche Zwischenfall. Da wollte der David und das ganze Volk, die wollten was Gutes. Die wollten Gott in ihre Stadt holen. Die haben gesagt, Gott, komm zu uns, wir brauchen dich. Und dann passiert so was Schreckliches. Und habt ihr noch in Erinnerung, was dann passiert ist, nachdem dieser Zwischenfall war? Der David hat zuerst mal die ganze Aktion abgeblasen und hat gesagt, wenn das so ist, das ist mir viel zu gefährlich. Da heißt es im Text, er ergrimmte, das ist nicht der richtige Ausdruck, das heißt, er war zutiefst erschüttert, das war wie so ein Erdbeben, das da durch ihn durchging. Er sagt, wenn das Gott, wenn das der Dank ist, wenn das die Frucht, wenn das das Ergebnis deiner Gegenwart ist, dann bleib mir vom Hals. Und dann blieb diese Bundeslade da vor den Toren Jerusalems. Die waren ja schon ganz dicht gekommen. Dann blieb die Bundeslade da stehen, wieder für mehrere Wochen. Und wisst ihr, ich habe den Eindruck, in meinem Leben, vielleicht auch in deinem Leben, gibt es solche Zwischenfälle. Da machst du einen neuen Anfang mit Gott. Und da sagst du, Gott, ja, ich öffne mich dir. Du sollst in mein Leben kommen. Und dann passiert irgendetwas, mit dem du nicht gerechnet hast. Irgendetwas Schreckliches vielleicht, etwas Leidvolles, etwas Notvolles kommt in dein Leben. Irgendetwas, wo du sagst, und das habe ich aber nicht verdient. Und das ist jetzt der Dank dafür, Gott, dass ich dich in mein Leben eingeladen habe. Das ist jetzt das Ergebnis. Kennt ihr solche Situationen? Kennt ihr solche Momente, wo ihr sagt, hey, jetzt habe ich mich Gott geöffnet, jetzt habe ich wieder einen Schritt auf Gott zugetan und jetzt kommt sowas. Nein, danke. Es lohnt sich doch nicht. Gott, bleib mir vom Hals. Das sagen wir vielleicht nicht wörtlich, aber das ist manchmal so in unsere innere Reaktion. Kennt ihr das? Advent mit Stolperfallen? Dass ihr versucht, euch wieder Gott zu öffnen und dann denkt ihr, nein, es ist jedes Mal so, wenn ich Gott in mein Leben lasse, dann passiert irgendwas und dann wird es nur noch schlimmer. Ich kenne solche Momente. Wenn du wieder anfängst zu beten und große Hoffnungen hast, dann geschieht etwas Unerwartetes oder etwas eine tiefe Enttäuschung. Ich glaube, wenn ich euch jetzt Raum geben würde zu erzählen, ich glaube, ihr könntet mir solche Geschichten erzählen. Ich könnte euch auch welche erzählen. Ich glaube, dass das manchmal so ist, dass wir dann wirklich so ins Stolpern kommen. Und diese Geschichte und dieses Adventslied möchte uns sagen, nein, nein, trotzdem. Lass Gott trotzdem bei dir ankommen. Lass Gott nicht auf Distanz zu dir. Es passiert ja dann so, geht ja so weiter in dieser Geschichte, dass die Bundeslade bleibt dort, im Haus des Obed-Edom. Das war ein Ausländer. Vermutlich auch ein Philister. Wir wissen es nicht ganz genau, aus Gathiter. Es war eine Philisterstadt. Die bleibt da. Der David sagt, ich will mit der Bundeslade nichts mehr zu tun haben. Und dann passiert etwas Seltsames. Heißt es dort in der Geschichte, und Gott segnete das Haus Obed-Edoms um der Lade des Herrn willen. Mehrere Wochen war das so. Gott tut diesem Menschen was Gutes. Und das Gerücht breitet sich aus und kommt bis zum David. Hey, das Haus von Obed-Edom ist gesegnet, weil die Bundeslade da ist. Und da fällt bei dem David, da wird nochmal ein Schalter umgelegt. Und er sagt, wenn das so ist, dann möchte ich die Bundeslade doch die soll doch kommen. Dann macht er den zweiten Anlauf und sagt, jetzt holen wir die Bundeslade endgültig nach Jerusalem. Wisst ihr, und ich glaube, Gott möchte dir heute Morgen sagen, ich komme, wenn ich komme dir zum Segen. Das werden wir nachher auch in diesem Adventslied singen, macht hoch die Tür. Der Heil und Leben mit sich bringt. Das ist die Message. Ja, es gibt manchmal in unserem Leben Dinge, die wir nicht verstehen. Es gibt solche Zwischenfälle, es gibt Unglücke, es gibt Sachen, die wir nicht einordnen können. Die gibt es. Aber Gott sagt, lass mich trotzdem in dein Leben. Ich komme, um dich zu segnen. Ich komme, um dir Gutes zu tun. Mein Advent ist dir zum Heil und dir zum Leben. Lass mich nicht auf Distanz. Und der David, der versteht diese Message. Und er sagt, ja, Advent soll sein. Bundeslade, wir holen die Bundeslade nach Jerusalem. Und ich möchte dich so herzlich ermutigen, dich nicht von dem stoppen, nicht von dem abhalten zu lassen, was vielleicht in deinem Leben auch passiert an unerträglichen Dingen, wo du sagst, ich krieg das nicht zusammen. Ja, ich habe nicht auf alles eine Antwort. Es gibt vielleicht auch nicht auf alles eine Antwort. Aber Jesus kommt uns zum Segen. Jesus kommt uns zum Heil. Er kommt nicht, um uns zu strafen. Er kommt nicht, um uns zu vernichten. Neuer Anlauf, Advent 2015, für jeden von uns. Dritter Punkt. Ich kann mir vorstellen, als der David in Jerusalem zurückgekehrt war, die Bundeslade war doch dort geblieben, so nach diesem schrecklichen Ereignis, David ist wieder zurück und der David sagt, ja, wer darf eigentlich sich der Bundeslade nahen? Wer darf eigentlich in Gottes Gegenwart kommen? Hab ich unschuldige Hände? Ich, David? Wenn der Usa erwischt wird, darf ich mich ermessen? Bin ich derjenige, der reine Hände hat? Hab ich ein unschuldiges Herz? Und ich kann mir vorstellen, dass David sich geprüft hat in dieser Zeit. Und wisst ihr, Advent ist immer auch eine Prüfungszeit. Advent ist eine Vorbereitungszeit. Früher war Advent noch eine Fastenzeit. Weil den Menschen bewusst war, hey, so wie ich bin, so mag Gott vielleicht gar nicht zu mir kommen. Ich kann doch nicht einfach erwarten, dass Gott in einen Saustall kommt. In ein unaufgeräumtes Herz. Ich kann doch nicht erwarten, dass Gott bei mir einzieht, wenn ich gar nicht bereit bin, in meinem Leben was zu verändern. Und ich glaube, dass der David in dieser Zeit intensiv auch sich selbst geprüft hat. Wer bin ich denn, dass ich in Gottes Nähe kommen möchte, dass ich Gott zu mir einlade? Und ich glaube, was dem David in dieser Zeit bewusst geworden ist, ist das, dass er natürlich keine reinen Hände hat. Unsere Hände sind nicht rein und unschuldig, weil wir so unschuldig wären. Und wenn das die Voraussetzung wäre, dass wir sündlos, dass wir rein wären, dann könnte niemand von uns in Gottes Gegenwart kommen. Danke. Der David zieht für sich Bilanz und sagt, unschuldige Hände habe ich nicht, weil ich unschuldig bin, sondern weil Gott mich entschuldigt. Ein reines Herz habe ich, David, nicht von mir aus. Ein reines Herz habe ich dann, wenn Gott mein Herz reinigt. Es gibt Psalmen, Psalm 51, wo Psalm 32, wo er das ganz explizit zur Sprache bringt. In Gottes Gegenwart können wir nicht und gehen wir nicht, weil wir so perfekt sind, weil wir so reine und unschuldige Hände haben, sondern in Gottes Gegenwart treten wir als Menschen, die sagen, Herr, reinige du mich. Ich bin nicht rein. Entschuldige du mich. Ich kann mich nicht entschuldigen. Ich bin schuldig. Das ist das, was der David für sich in dieser Zeit entdeckt hat, wieder neu durchbuchstabiert hat. Natürlich bin ich nicht sündlos. Ich bin befleckt. Ich habe Schuld an meinen Händen. Aber Gott kommt trotzdem in mein Leben, wenn ich ihn einlade und bitte, mich zu reinigen und mich zu entschuldigen. Und das ist der dritte Punkt. Das ist auch Adventszeit. Zeit der Herzensprüfung. Zeit, das Leben auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, wie möchte ich eigentlich leben und kann und möchte ich so, wie ich bin, Gott begegnen? Oder brauche ich nicht zunächst einmal Vergebung und Umkehr und Buße auch über diesen und jenen Punkt in meinem Leben? Das sind ja drei Bereiche angesprochen. Die Hände. Was tue ich nicht alles mit meinen Händen? Was tun nicht meine Hände den ganzen Tag? Was mache ich mit denen? Was bringen die so alles fertig? An Unterschriften und Tastendrücken und Gesten und was auch immer ich mit den Händen mache. Da ist das Herz angesprochen. Vers 4, wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist. Was ist da alles drin in meinem Herzen an Motiven, an heimlichen Wünschen, an versteckten Dingen, die ich verberge, an Dingen, denen ich nachjage, die ich pflege, die nicht in Ordnung sind. Was ist da drin in meinem Herzen? Und dann das Wort, die falschen Eide. Was ist mein Wort wert? Gilt das, was ich sage? Wie integer bin ich auch in dem, was ich ausspreche? Nur so drei Gebiete, die der David da so anreißt. Und ich möchte uns einfach einladen, Advent ist immer auch eine Zeit zu sagen, Gott, ich möchte da reinen Tisch machen mit dir. Ich möchte die Dinge ans Licht bringen, die dich von mir trennen, die dich fernhalten. Wenn ich Advent feiere, dann möchte ich dir mein Haus schmücken. Dann möchte ich dich mit offenen Armen empfangen und dich hereinbitten und sagen, komm, ich bin nicht unschuldig, aber ich bring dir meinen ganzen Mist. Das ist der dritte Punkt. Und der vierte Punkt ist dann tatsächlich, dass er dann sagt, wenn ich so Herzensinventur, wenn ich Advent mit meinem Herzen gemacht und gefeiert habe, dann heißt es doch auch Vers 7 und dann bis Vers 10, macht die Tore weit, macht das Herz auf. Dann kann der König der Ehren einziehen. Dann kann es Advent werden, auch in meinem und in deinem Leben. Mach die Tür auf, lass ihn herein. Und das hat sozusagen einen punktuellen Aspekt für Menschen, die das vielleicht noch nie gemacht haben in ihrem Leben. Vielleicht ist dieser Advent für dich heute die Gelegenheit zu sagen, und Jesus, ich möchte dir mein Herz öffnen. Ich möchte, dass du einziehst. Du, König Jesus, sollst in meinem Herzen wohnen. Ich möchte dich Herr sein lassen. Ich möchte dich hereinbitten. Du sollst jetzt wohnen in meinem Leben. Das nennt man Christ werden oder zum Glauben kommen oder sich bekehren oder was auch immer ihr dafür nehmt an Bezeichnung. Aber das hat diesen Anfangscharakter in jedem Menschen, der mit Gott leben möchte, dass man einmal sagt, ja, und jetzt mache ich meine Herzenstür auf und lass dich rein. Ich möchte dich ermutigen, wenn du das noch nie gemacht hast, wenn du noch nie für dich so eine klare Entscheidung getroffen hast, dass du sagst, in meinem Leben soll es wirklich Advent werden, nicht nur mit Kerzen und Gebäck in meiner Wohnung, sondern auch in meinem Herzen soll Gott wohnen, dann tu das doch, dann lass ihn herein, bitt ihn herein. Das hat aber auch einen andauernden Charakter für diejenigen von uns, die schon Christen sind. Und das heißt dann, wenn dieser König wirklich einzieht, wenn dieser König, wenn ich ihm wirklich meine Herzenstür öffne und sage, komm herein, dann will dieser König auch Herr sein. Ich bin gerade mit unserem Leon. Leon ist sehr willensstark und entwickelt seine eigenen Ideen und weiß genau, wo es lang gehen muss. Und immer wieder stelle ich mich vor ihn hin und sage, Leon, wer ist der Bestimmer? Wer ist der Bestimmer? Das ist ein Kampf. Es kostet mich manchmal meine ganze Kraft, dann auch dahin zu stehen und sagen, so, und ich bin der Bestimmer und nicht du. Und Advent, wenn wir die Tore aufmachen, dann heißt das, er ist der Bestimmer und nicht ich. Und das beginnt jeden Tag neu und das ist jeden Tag ein Kampf. Leute, das fällt uns doch nicht leicht. Und trotzdem gehört das dazu, dass wir unser Leben ihm so ausliefern und sagen, du bist der Bestimmer. Und das ist Advent, wenn wir sagen, Jesus, und egal, was es mich kostet, mit Haut und Haaren, ich gehöre dir. Wenn ich das Adventslied singe, wenn ich Macht hoch die Tür singe, dann will ich das, dann meine ich das auch so. Vers 4. Nicht falsche Eide schwören, nicht falsche Lieder singen, nicht mit den Lippen so und mit dem Herzen ganz anders. Und ich möchte euch einfach, hey, ich möchte euch so einladen, wenn wir jetzt dieses Adventslied singen, Macht hoch die Tür, dass wir das wirklich ernst meinen, dass wir ihm unsere Herzenstür aufmachen, dass wir ihn hereinlassen, dass wir ihn Herr sein lassen, Bestimmer sein lassen. Und gerade die unter euch, die jetzt vielleicht verwundet sind, die Angst haben vielleicht auch vor dieser Nähe Gottes, die sagen, hey, das sind so viele Dinge auch in meinem Leben, die wehtun. Ich möchte euch herzlich einladen, öffnet euer Herz, der Heil und Leben mit sich bringt. Er kommt, um sich euch zu schenken. Er kommt uns zum Segen. Er kommt uns zum Guten, nicht zum Bösen. Lasst uns so Advent feiern, lasst uns jetzt gemeinsam als Gebet dieses Lied miteinander singen und es geht am besten stehend.